Ich würde es heute etwas in einer anderen Reihenfolge machen und stelle zuerst einmal ein Buch vor, weil mir scheint, dass es vielleicht doch besser, wenn man das am Anfang macht, weil es auch eine kritische Geschichte ist, als wenn man das zum Schluss macht und vielleicht dadurch auch so ein bisschen wir wieder abgelenkt werden. Und zwar geht es hier um ein Buch von Michael Kotsch, der dürfte hier auch bekannt sein, in Zavelstein, ein Bibellehrer in Brake. Der hat eine Menge Bücher geschrieben, gute Bücher geschrieben. Und jetzt auch ein ganz aktuelles zu einem Thema, mit dem wir uns, meine ich, alle irgendwie beschäftigen müssen, besonders die unter uns, die Verantwortung tragen in den Gemeinden. Der Titel spricht nicht genau das aus, was der Inhalt bringt. War die Reformation ein Irrtum? Fragezeichen. Evangelikal und die katholische Kirche. Im Grunde geht es aber in diesem Buch um Johannes Hartel und um das Gebetshaus Augsburg und auch um Bernhard Meuser und die UKIP-Bewegung in Deutschland. Und das ist schon ein ganz interessantes und wichtiges Thema. Ich lese ein paar Sätze mitten aus diesem Buch, oder ziemlich am Ende schon, als Einstieg. Es scheint doch schon erstaunlich, dass der momentan beliebteste Redner der deutschen Evangelikalen der konservative Katholik Johannes Hartel ist. Ohne Zweifel, der Mann weiß sich zu vermarkten. Topmodische Kleidung, kann man von mir nicht sagen, perfekte Bühnenshow, evangelikaler Wortschatz und das konsequente Vermeiden negativer Aussagen. Es gibt wohl keine große evangelikale Konferenz, zu der Johannes Hartel nicht als Redner eingeladen wird. Christliche Verlage, evangelikale Verlage, reißen sich darum, seine Bücher veröffentlichen zu dürfen. Das ist auch ein sehr interessanter Mann, in aller Munde mehr oder weniger. Über YouTube werden viele seiner Vorträge auch weitergegeben. Die Gebetshausbewegung greift um sich, ich weiß nicht wo, überall schon. Tatsächlich an einem Ort, wo eine Brüdergemeinde ist, ist auch solch ein Gebetshaus eröffnet worden von der Gemeinde, einer Brüdergemeinde. Macht also Schule und da kann man sich ja auch nur freuen. Auf der einen Seite, wenn man gebetet wird, aber das Wort oder der Begriff Gebetshaus ist ja auch irreführend. Da ist also, ich bin auch mal da gewesen in Augsburg, habe das mir angeguckt. Da kommen dann im Laufe des Tages rund um die Uhr mehr oder weniger viele, manchmal auch nur ein, zwei dahin, beten oder lesen oder meditieren oder legen sich auf die Erde oder schlafen oder studieren. Und man meint, dass diese Örtlichkeit dadurch, dass tagsüber von 0 bis 24 Uhr gebetet wird, das wäre nun eine ganz besondere Geschichte. Also das ist schon mal ein bisschen Augenwischerei, aber ist ja nicht verkehrt. Wenn man dann in ein Haus kommt und betet, kann man sich ja nur freuen. Das ist aber eben nicht alles. Johannes Hartel, der es angestoßen hat, und das muss man wissen, ist ein stockkonservativer, überzeugter Katholik. Der aber es versteht, evangelikal zu predigen, mit einem Anliegen, dass die Menschen, auch die Katholiken, sich bekehren. Und er benutzt bewusst das Wort und ich nehme auch ihm ab, er meint das auch so. Er animiert die Katholiken, die Bibel zu studieren. Und tatsächlich sind in Deutschland in den letzten Jahrzehnten viele Hausbibelkreise entstanden von Katholiken und viele Priester machen da auch mit. Und es ist eine Bibelbewegung dort und da kann man sich auch nur drüber freuen. Dann war im letzten Jahr, also etwa vor einem Jahr, eine große Konferenz mit, ich glaube, 11.000 Teilnehmern in Augsburg, wo ein Großteil von Evangelikalen waren, aus allen Freikirchen und allen möglichen Kreisen, in Zusammenarbeit mit dem Beichtvater von Papst Franziskus, den Pater Cantalamessa. Und da ist dann auch ein Missionsmanifest verabschiedet worden. Wenn man das liest und nicht viel darüber nachdenkt, da kann man auch nur sagen, ist ja großartig, es soll missioniert werden, die Leute sollen sich bekehren, es reicht nicht, katholisch zu sein und so weiter und so weiter. Aber damit ist verbunden ein ganz klares Programm, die Evangelikalen oder die Evangelischen in Richtung katholische Kirche zu bewegen. Und das wird ganz deutlich in seinen Büchern, wenn man die einmal liest, also eine ganz eigenartige Bekehrung, muss man sich auch mal ansehen. Ich persönlich zweifle nicht daran, dass dieser Mann wiedergeboren ist. Das halte ich für gut möglich. Er hat wirklich ein Anliegen, das ist nicht nur ein Schauspieler. Und auch der Bernhard Meuser sind sehr sympathische Persönlichkeiten. Mit dem Bernhard Meuser habe ich manche Gespräche gesprochen. Sein UKAT, ich weiß nicht, wie viele Millionen Auflage dieser Jugendkatechismus katholischer Prägung weltweit erreicht hat, hat auf jeden Fall eine Menge Katholiken geprägt. Johannes Hartel vermeidet jede Kritik an den Freikirchen, ganz im Gegenteil. Wenn er vor Katholiken spricht, dann rühmt er oft eben die Abendmahlsfeier in den Freikirchen, wie frei und gut und schön das ist und so weiter. Und das Bibellesen, Bibelstudium, auch das freie Gebet und dergleichen mehr. Sodass viele meinen, er wäre eben auch ein Evangelikaler. Aber wie gesagt, wenn man jetzt ihn konkret fragt und anspricht auf sein Bekenntnis, dann wird er sagen, die Bibel allein reicht nicht, sondern die katholische Tradition ist gleichwertig, gehört dazu. Also die katholischen Dogmen haben den gleichen Wert und sind nötig wie eben Gottes Wort, die Bibel, deren Inspiration er nicht leugnet. Und genauso ist das mit Jesus Christus. Natürlich allein der Glaube und allein die Schrift und so weiter, aber eben doch nicht allein, sondern es müssen eben auch die guten Taten der Heiligen, wir müssen Gnade erwirken, sämtliche Sakramentslehren der katholischen Kirche, die Marienlehren, Maria Himmelfahrt, Maria unbefleckte Empfängnis und so weiter, Maria die Miterlöserin, das sind alles Lehren, die er dann auch bekennt und betont. Und das macht die ganze Geschichte so schwierig zu durchschauen. Viele Evangelikale sind beeindruckt und begeistert, auch weil er ethisch unsere Anliegen vertritt. Gegen Ehe für alle, gegen die Homosexualität, der Partnerschaft und so weiter, Abtreibung sehr klar und stark. Und natürlich sind viele Evangelikale beeindruckt, dass endlich mal jemand mit einer Stimme, die weit gehört wird, für diese Werte, die uns auch wert sind, eintritt. Und das bringt ihm eine große Sympathie von Seiten der Evangelikalen, sodass er nicht nur in Wiedenest auf der Bibelschule eingeladen wird als Redner oder bei der Deutschen Evangelischen Allianz, Großkonferenzen, Willow-Krieg und so weiter, ist er der gefeierte Mann. Und er weiß sich auch so zu benehmen, dass er da nicht negativ auffällt, ganz im Gegenteil. Und deswegen ist das ganz wichtig, meine ich, und das untersucht Michael Kotsch hier vorbildlich. Er zeigt aus seinen Büchern, zitiert er, welche extremst katholische Überzeugungen er hat. Und man kann das dann auch nachprüfen. Die Quellenangaben sind überall angegeben, sodass man sich da wirklich gut informieren kann. Und ich meine, das wäre wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil das wirklich wie eine Welle auf uns zukommt und viele schlichte, gutgläubige Geschwister können gar nicht verstehen, dass wir vor solch einem Mann warnen, der so verständlich, klar, sympathisch und überzeugend doch das Evangelium vertritt. Also das ist ein Stückchen Gegenreformation, würde ich sagen. Wobei ich die Aufrichtigkeit und auch das Bekenntnis zum Herrn nicht in Frage stelle. Also wie gesagt, ich möchte mich hüten über seinen Seelenzustand zu urteilen. Ich nehme an, dass es ein Bruder ist, auch der Bernhard Meuser. Ich kann mich irren, aber das Schöne ist auch an diesem Buch, dass er auch mit dem Johannes Hartel stundenlange Gespräche geführt hat und ihm auch nicht das Christsein abspricht, sondern sehr fair und ausgewogen ihn und auch all das, was er geschrieben hat, beurteilt. Nur eben traurig, dass einige seiner Bücher bei SCM also ehemals Hensler Verlag und so weiter erschienen sind und wirklich viele, viele Christen dadurch verwirrt werden. Parallel dazu würde ich raten, dieses Buch hier auch zur Hand zu nehmen. Wer von euch Kontakt hat zu Katholiken, das ist ein Buch von James McCarthy, das ist ein Mitarbeiter von William MacDonald. Der hat sehr viel Erfahrung im Umgang mit Katholiken. Der ist in den USA irgendwo in einer Stadt, wo es vorwiegend Katholiken gibt und hat da an den Unis und so weiter schon jahrzehntelang Erfahrung im Gespräch mit Katholiken. Und dieses Buch heißt Im Gespräch mit Katholiken, wie geht man mit Katholiken um? Wie kann man sie gewinnen? Wie kann man sie überzeugen? Wo packt man an? und wie liest man mit ihnen die Bibel und dergleichen mehr. Also eine ganz wertvolle praktische Hilfe, wie man mit Katholiken so umgeht, dass man ihnen eine Hilfe ist, wirklich das biblische Evangelium kennenzulernen. Als kleiner Anreiz für 3 Euro statt, ich glaube, 8,50 Euro oder so ähnlich, haben wir da noch einen Schwung liegen. Das Buch ist ein bisschen teurer, 7,95 Euro, aber es lohnt sich, also gerade die unter euch, die Verantwortung tragen, das zu lesen und ernst zu nehmen. Wir haben uns natürlich riesig gefreut, dass die Bücher, die wir angeboten haben, dann auch alle weg waren und wir auch nachschicken können. Das machen wir gerne zum gleichen Preis, ohne Porto, nur ihr müsst dann eure Adresse hinterlassen und dann schicken wir euch das zu. Ich nehme an, dass wir davon auch nicht genug mit haben. So, das war das. Dann, wir haben auch noch ein paar kostenlose Sachen da. Ich bin sehr dankbar, dass das meiste weg ist. Aber hier die DVD mit, glaube ich, 4, 5 Vorträgen von William MacDonald haben wir noch eine Menge da liegen. Und das sind Amateuraufnahmen, das muss man dabei sagen. Das sind keine Profiaufnahmen. Die sind damals, glaube ich, in Salzburg oder wo gemacht worden. Bei seinem letzten Besuch in Deutschland, dann lernt ihr auch diesen wirklich gottseligen Mann mal kennen, wie er spricht und wie er übersetzt wird, was er zu sagen hat. Totale Hingabe, das ist ja immer sein Thema gewesen. Davon haben wir da, glaube ich, noch 100 oder 200 liegen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr die mitnehmt, verschenkt. Kann man nicht jedem geben, aber derjenige, der wahre Jüngerschaft oder die Kommentare liest, der wird sich auch freuen, ihn mal persönlich hier kennenzulernen. Danke, dass ich das so sagen durfte. Und jetzt kann ich mich unbeschwert 40 Minuten mit meinem Thema beschäftigen. Und ich bin dankbar, dass die Zeit nicht ausreicht, um die letzten Verse von diesem Gleichnis zu betrachten, was nämlich mit dem untreuen Knecht ist. Aber lesen wollen wir es trotzdem. Matthäus Kapitel 25. Wir haben also jetzt dieses dritte Gleichnis in diesem Block vor uns. Wir erinnern uns gestern, da hatten wir dann den Knecht, den der Herr über sein Gesinde gestellt hat, um die richtige Speise zu geben. Gestern Abend hat der Martin darüber gesprochen oder am späten Nachmittag über die klugen und törichten Jungfrauen. Ich fand das eine gute, passende Auslegung von diesem nicht so ganz leichten Gleichnis. Und jetzt kämen wir zu dem dritten. Und ich kann mir auch alle Einführungen ersparen. Wir haben genug darüber gehört. Und ich lese dann ab Vers 14. Matthäus 25, ab Vers 14. Denn gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Und aus Bad reiste er außer Landes. Der die 5 Talente empfangen hatte, ging aber hin, handelte mit denselben, gewann 5 andere Talente. Desgleichen auch der die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und hält Rechnung mit ihnen. Und es trat herzu, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich zu denselben gewonnen. Der Herr sprach zu ihm, wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, gehe ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich zu denselben gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nur mein Geld dem Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt nun das Talent von ihm und gebt es dem, der 10 Talente hat, denn jedem, der da hat, wird gegeben werden, Und er wird Überfluss haben, von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ja, beginnen wir gleich mit dem ersten Vers, der deutlich macht, dass der Herr, wenn wir das auf uns anwenden, uns seine Habe anvertraut hat. Dieses Gleichnis beginnt mit einem Strukturwort, das habe ich in diesen Tagen dann auch gelernt, was das ist, mit denn. Und das heißt, dieses Gleichnis schließt an den letzten Satz im vorigen Gleichnis an. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, denn gleich wie ein Mensch und so weiter. Also dieses Wort verbindet hier diese beiden Gleichnisse und bezieht sich darauf. Und es geht also hier auch darum, zu wachen, fleißig zu sein, denn wir wissen weder Tag noch die Stunde. Das ist so der äußere Rahmen. Unser Herr vergleicht sich hier mit einem Herrn, der außer Landes ist. Nun, das wissen wir alle. Nach der Kreuzigung und Auferstehung ist er dann zum Vater zurück. Man wollte ihn hier auf der Erde nicht. Er ist im Exil, würden wir oder könnte man sagen. Man hatte ihn hinausgeworfen, buchstäblich. Das Kreuz ist nichts anderes als der Ruf, hinweg mit ihm. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Mit anderen Worten, geh zurück dahin, von wo du gekommen bist. Hier auf dieser Erde ist für dich kein Platz. Nun, der hat das schon Jahre vorher gesagt, die Füchse haben Höhlen für ihre Jungen, die Vögel des Himmels haben Nester für ihre Jungen, wo sie hinlegen, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Und das ist buchstäblich wahr geworden, indem man ihn von der Erde entfernt hat, an ein Kreuz geschlagen hat zwischen Himmel und Erde. Weg mit dir, für dich ist hier kein Platz. Und auch dort hatte er keinen Raum, keinen Platz, keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte, sondern wir lesen in der Bibel, er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Er konnte sich nicht hinlegen, um zu sterben, sondern er musste seinen Kopf nach vorne fallen lassen, wenn wir das so sagen dürfen. Er ist außer Landes. Wir wollen keinen König als nur den Kaiser. Das hatten die Juden ihm nachgerufen. Aber er hat uns, seinen Knechten, seine Habe übergeben. Und was er uns hinterlassen hat, das kann man nachlesen in den letzten Worten, die der Jesus vor seinem Abschied zum Vater zu gehen, den Jüngern hinterlassen hat. Wir denken an Matthäus 28, die letzten Verse, der Missionsbefehl, der Befehl zu taufen, zu Jüngern zu machen und die Jünger zu lehren, alles zu bewahren, was er geboten hat. Und ich denke, das ist ein Ausdruck seiner Habe, die er uns übergeben hat, dieser Auftrag, der auch uns gilt, nämlich sein Anliegen, sein Verdienst oder das, was er uns in seinem Wort hinterlassen hat, besonders auch im Neuen Testament an den ganzen Reichtümern, seine Habe, die hat er uns zu treuen Händen gegeben. Wir denken da an das Evangelium, das wir in alle Welt hinaustragen sollen. Wir denken daran, dass wir Gemeinden gründen sollen. Wir denken daran, dass er uns die ganzen geistlichen Reichtümer und Segnungen, die uns beschrieben werden in den Paulusbriefen, Epheserbrief, Kolosserbrief und so weiter, ja, dass wir sie kennen und natürlich weitergeben können und andere damit erquicken, erfreuen können, ihnen das bekannt machen können, den Heilsplan Gottes, wie wir es in den vergangenen Tagen auch gehört haben. Dann die Schatzkammern der Verheißungen. Ich erinnere an Spurgeons wunderbares Werk, an dem er 20 Jahre gearbeitet hat, die Schatzkammer Davids. Sicherlich die umfangreichste Auslegung zu den Psalmen, die es gibt, woran sich Spurgeon, der ja auch nur 56 Jahre alt ist, unendlich erfreut hat. Und als er dann den letzten Federstrich da getan hat und geschrieben hat, dann war er sehr, sehr traurig und erinnert sich daran, wie viele Jahre er unter Davids Feder gesessen hat und sich erfreut hat an diesen wunderbaren Büchern der Psalmen. Aber der Jesus hat uns noch etwas hinterlassen, nämlich sein Leben hier auf der Erde als Maßstab für unser Leben. Und das möchte ich auch sehr betonen. Ich denke, dass das eins der wichtigsten Dinge, die er uns hinterlassen hat, sein Leben als Vorbild, als Maßstab für unser praktisches Leben im Alltag. Welch ein Reichtum hat er uns da gegeben und wie wichtig das ist, dass wir diesen Reichtum kennenlernen, schätzen lernen, verinnerlichen, leben und auch weitergeben. Paulus schreibt an den Timotheus im ersten Brief, Kapitel 6, Vers 20 und endet damit auch einen Gedankengang und ruft dann aus, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Er hatte auch den Timotheus von diesen Reichtümern, von der Habe unseres Herrn, eine Menge anvertraut und er hat nur den einen Wunsch, bitte bewahre es. Das heißt nicht verwahre es im Schrank, sondern beschütze es, arbeite damit, so wie das hier ausgedrückt wird in diesem Gleichnis. Ich glaube, es ist auch ein Wort für uns alle, die wir hier sind, auch ein Ruf an unser Gewissen. Bewahre das anvertraute Gut. All das, was wir hier hören, macht uns verantwortlich. Der Herr erwartet, dass wir das umsetzen in unser Leben und dass wir es weitergeben. Und das ist nicht etwas, auf dem man sich ausruhen kann, genießen kann und dann abschminken kann und dann in den Alltag geht, sondern das sollten wir mitnehmen. Ist das nicht eine große Würde, dass wir hier lesen, dass er seine Habe seinen Knechten übergeben hat? Ist das nicht großartig, dass wir wirklich Treuhänder Gottes sein dürfen, dass er uns diesen unglaublichen Reichtum in seinem Wort hinterlassen hat und dass wir damit uns erfreuen dürfen und auch damit arbeiten können? Dann stellen wir fest, im nächsten Vers 15, dass der Herr begabt oder etwas anvertraut, aber im verschiedenen Maß. Dem einen gibt er 5 Talente, anderer 2, ein anderer 1 Talent. Dabei muss man wissen, das wissen die meisten von euch, Talent hat damals eine andere Bedeutung wie heute, wenn wir von talentierten Musikern oder Sportlern sprechen oder Intellektuellen denken, sondern es war damals ein Gewichtsmaß. Ein Talent hatte 35 Kilo. Und wenn wir im Alten Testament von Talenten lesen, dann denkt bitte immer daran, das ist also ein ziemliches Gewicht. Ein Talent, 35 Kilo. Und das wird hier also so ausgedrückt. Und wir sehen, dass Gott also, oder Jesus, diese Reichtümer ganz verschieden verteilt. Und wir kennen darin Gottes Souveränität. Offensichtlich hat er Freude an der Vielfalt. Also er verteilt nicht gleichmäßig, sondern ganz verschieden. Und das ist ja auch ein Wesenszug unseres Schöpfers. Das sehen wir, wenn wir nach draußen gucken. Besonders jetzt, wo so langsam auch die Krokusse erwachen und bei dem schönen Wetter doch alles irgendwie lebendig wird. Welch eine Fülle von Pflanzen, welch eine Fülle von Tieren, welch eine Fülle von Landschaften, wenn wir die Ferne schauen. Wie verschieden sind die Menschen, kleine, große, dicke, dünne, alle verschieden. Man sagt, dass keine einzige Schneeflocke gleich ist mit der anderen, unfassbar für uns. Ja, welch eine Intelligenz Gottes und welch eine Freude an Vielfalt in der Schöpfung deutlich wird. Und so hat er uns, oder es ihm gefallen, uns auch ganz verschiedene Dinge anzuvertrauen. Das ist also kein Grund, beleidigt zu sein und auf Gleichheit und Brüderlichkeit zu pochen, wie die Kommunisten, sondern wir sollen lernen, auch uns zu freuen an der Vielfalt der Menschen. Nun, das fällt uns hier ja nicht besonders schwer, wenn wir die vielen verschiedenen Menschen sehen. Allein die Gesichter hier zu studieren, ist ja schon eine Freude für sich. Ich mache das sehr gerne. Ich hoffe, dass man sich nicht zu sehr ärgert, wenn man in die Gesichter blickt. Aber wie schön ist das doch, wie Gott uns so verschieden geschaffen hat. Aber so ist es auch mit den Geistesgaben, die Gott verteilt. Da gibt es eben ganz verschiedene Geistesgaben, die finden wir aufgelistet im Römerbrief, im Korintherbrief, im Epheserbrief. Und ich nehme nur ein paar heraus, die vielleicht hervorstechen, die aber nicht wichtiger sind als andere. Einmal die Lehrgabe. Das bedeutet, dass Brüder, manchmal auch Schwestern in bestimmten Rahmen, begabt sind, Wissen verständlich zu vermitteln. Und das haben wir in diesen Tagen hier gerade auch doch erlebt, dass der Herr Brüder begabt hat, biblische Zusammenhänge so zu erklären, dass man sie verstehen kann, nachvollziehen kann und sich darüber freuen kann. Dann gibt es die evangelistische Begabung, eben das Evangelium auch verständlich und eindrücklich weiterzugeben. Das ist auch eine besondere Gabe. Dann auch die Gabe eines Hirten oder Seelsorgers, seelsorgerlich zu dienen, zu weiden und zu hüten, wie der Herr das dem Petrus gesagt hat, oder die prophetische Gabe, das Weissagen mit dem Wort Gottes zu ermahnen, zu ermutigen, auch zu korrigieren. Und dann gibt es so viele andere Dienste und Gaben der Ermahnung, des Gebens, der Barmherzigkeit, Vorstehen und so weiter, die mindestens so wichtig sind wie diese auffälligen Wortgaben, Lehrgabe, evangelistische Begabung und so weiter und so weiter. Also wir sehen hier, dass Gott Originale liebt. Das sehen wir in der Natur, das sehen wir uns, um uns herum. Und das sehen wir auch in der Begabung, wie Gott, wie der Jesus, uns als seine Treuhänder verschieden beauftragt, verschieden begabt. Er möchte keine Kopien haben, sondern Unikate. Auch keine Alleinunterhalter, daran haben wir gestern schon gedacht, die als sogenannte Pastoren eben ein Ein-Mann-Orchester bilden müssen, um alles zu bedienen, sondern jeder Einzelne von uns, der wiedergeboren ist, der ein Diener oder Knecht sein möchte, wird gebraucht und ist von dem Herrn begabt worden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen und dass wir auch wissen, welches Talent, welches Arbeitsmittel uns der Herr in die Hand gegeben hat. Ich glaube, das ist gut, wenn man auch darüber nachdenkt, wenn man einen guten Freund oder Freundin hat, dann auch mal sich austauscht. Manchmal will man das gar nicht so wahrhaben, was man für eine Begabung hat. Man ist so bescheiden, dass man gar nicht erst darüber nachdenkt. Aber das ist keine geistliche Bescheidenheit, sondern der Herr hat uns was anvertraut. Das sollten wir wissen, um damit dann auch arbeiten zu können. Aber mit dieser verschiedenen Begabung sind natürlich auch Gefahren verbunden. Ein Problem, das kennen besonders die begabten Brüder, ganz besonders, das ist nicht so das Problem der Schwestern, dass man sich nicht übereinander freuen kann und dass man Gabenneid entdeckt. Die Schwestern können das gar nicht nachvollziehen, wenn ich davon rede. Das liegt euch nicht so nah wie uns Brüdern, die wir vom Ehrgeiz geprägt sind, von klein auf irgendwie immer der Beste zu sein. Und das überträgt sich leider auch in unser christliches Leben. Und dann kann man sich nicht mehr freuen, wenn ein anderer Bruder besser predigt oder mehr Beifall kriegt, in Anführungsstrichen, oder irgendwie besser ankommt oder sonst was, sondern man knirscht mit den Zähnen, innerlich natürlich, äußerlich grinst man und dankt dafür. Also ich rede von meinem Herzen, vielleicht seid ihr anders gestrickt, aber das ist so. Das müssen wir lernen, uns wirklich zu freuen über das, was der Herr anderen geschenkt hat. Und wenn man das so ein bisschen lernt, da wird man wirklich frei und dann kann man manches ganz gelassen sehen, sich selbst auch nicht so ernst nehmen. Das halte ich für außerordentlich wichtig, dass man das irgendwann im Leben auch einmal lernt, dass man über sich ein bisschen lachen kann. Ich habe mich unendlich gefreut zu lesen im Tagebuch von John Wesley. Der war ja mit George Whitefield ein ganz wirklich außerordentlich begabtes Werkzeug zu predigen, zu evangelisieren. Tausende von Menschen sind durch diese beiden Freunde, kann man sagen, Wesley war ein bisschen älter, aber war der Mentor von George Whitefield. Tausende sind gerettet worden, ist ja eine ganze riesige Bewegung entstanden, die große Erweckung. Da waren sie mit die Werkzeuge, nachdem die Herrnhuter den Anschluss gegeben hatten und dann in Verbindung mit Jonathan Edwards in den USA. Das hat ja wirklich England völlig verändert, moralisch, religiös, kulturell. Und dann haben die beiden angefangen. Und dann hat Gott einfach eine Erweckung geschenkt, dass tausend, abertausende Menschen diesen Leuten unter freiem Himmel zuhörten. Bis zu 80.000 Menschen konnte Whitefield mit seiner gewaltigen Stimme erreichen. Außerordentlich begabt. Da müsst ihr euch mal vorstellen, das waren also Brüder, die waren damals, Whitefield vielleicht 25 Jahre alt, Wesley war, glaube ich, 10 Jahre älter oder 12 Jahre, 35, noch relativ jung. Da sitzt jetzt der ältere Wesley unter der Kanzel von dem jüngeren Whitefield und schreibt abends in sein Tagebuch am 28. Januar 1750: In London las ich Gebete vor und Herr Whitefield predigte. Wie weise ist doch Gott, dass er den einzelnen Predigern verschiedene Talente gibt. Selbst die kleinen Unzulänglichkeiten Herrn Whitfields in Sprache und Benehmen wurden doch vielen zum Nutzen, die vielleicht von einer korrekteren Ansprache oder einem ruhigeren und mehr ausgeglichenen Wesen, damit meine ich, nicht berührt worden wären. Ist das nicht schön? Wenn das ein älterer Bruder sehen kann in einer riesigen Menschenmenge, der Whitfield, der predigt, die Leute hören zu und der Geist Gottes wirkt und er kann sich darüber freuen und kann Gott dafür danken und die Weisheit Gottes rühmen. Ich wünschte, dass wir das auch lernen. Es hat auch dann andere Jahre gegeben zwischen den beiden Brüdern, aber wie schön, dass sie doch sehr versöhnt und als Freunde auch auseinandergegangen sind. Whitfield ist auch sehr früh heimgegangen. Und wenn Gott uns etwas anvertraut, eine Begabung, dann gibt es doch wirklich keinen Grund, stolz zu sein. Denn wir haben gelesen, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Das ist ein Grundsatz in der Bibel. Und Whitfield, der hat einmal geschrieben, Stolz auf empfangene Gnade ist der sicherste Weg, sie zu verlieren. Und das ist so. Wenn wir uns auf irgendetwas einbilden, was Gott uns gegeben anvertraut hat, dann ist die Gefahr groß, dass wir das verlieren. Also deswegen, je mehr anvertraut wurde, ja, umso vorsichtiger müssen wir sein, umso ängstlicher müssen wir sein oder verantwortungsbewusster damit umgehen, denn es wird von uns auch Rechenschaft erwartet. Ich werde das nie vergessen, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, ich finde es aber ein treffendes Beispiel. Ich bin mit 13 Jahren in die Lehre gekommen, ich sollte Drogist werden. Damals nach dem Krieg war das noch ein Beruf, der hatte mit vielen technischen und Kräutern und Heilmitteln zu tun, also nicht so ein DM-Markt oder so ein Rossmann, wo man dann alles Mögliche kriegt. Das war noch ein bisschen gehobenes Niveau. Auf jeden Fall, keiner von meinen Brüdern wollte das werden. Wir hatten zu Hause eine Drogerie in Schwelm bei Wuppertal und dann musste ich als der Jüngste dann, ich wurde auch gar nicht gefragt, ich musste Drogist werden, um den Laden damals zu übernehmen. Und mit 13 Jahren wurde ich dann entlassen aus der Hauptschule, nach 8 Jahren mehr oder weniger Unterricht mit relativ schlechten Zensuren, kam dann zu einem brutalen Chef, der hat alles das nachgeholt, was meine Eltern nicht leisten konnten, Nachkriegszeit, die mussten sehen, dass wir die Großfamilie am Leben blieben. Für die Erziehung blieb da nicht viel übrig. Und Gott hat diesen Mann, einen ganz erzstrengen, konservativen Katholiken, benutzt, um mich so klein zu machen mit Hut, sage ich euch. Der hat mich herausgefordert. Ich habe in der Woche etwa 60 Stunden als Lehrling mit 13 Jahren arbeiten müssen. Der hat mich zusammengeschrien, wenn irgendwie eine kleine Unordnung da war im Laden oder was falsch und schief stand. Ich hatte immer mehr Interesse für die Vielfalt als für strenge preußische Ordnung und so weiter. Könnte ich von erzählen noch und noch. Naja. Nach ein paar Wochen gab der Chef mir in die Hand so ein Packen Geldscheine. Ich weiß heute nicht mehr, waren es 3.000 oder 5.000. Je länger man oder je älter man wird, so viel mehr dichtet man oft dazu. Das ist ganz komisch. Sagen wir mal, es waren 3.000 oder 5.000, ist auch egal. Auf jeden Fall für mich waren das utopische Summen. Das hatte ich noch nie gesehen, so viel Geld. Ich kriegte mein Taschengeld von 3,50 Euro oder 3 D-Mark 50 damals in der Woche. Sagen wir mal 5.000 D-Mark. Das war ja unfassbar. Und er gab mir die nicht in einer Brieftasche, sondern auf die Hand. Ich musste das durchzählen. Das dauerte schon eine Weile. Da hat man sich natürlich ein paar Mal verzählt, musste nochmal zählen. Irgendwann waren 5.000 gezählt. So sagt er, und die bringst du jetzt zur Sparkasse. Die war etwa einen Kilometer entfernt. So, ich hatte meinen langen weißen Kittel an. Jetzt hatte ich die Geldscheine. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe die zusammengekniffen, mir in die Seitentasche vom Kittel gesteckt. Dann bin ich losmarschiert. Und ich kann euch sagen, ich habe nach keinem Mädchen geguckt. Ich habe auch keine Blechbüchse als Fußball getreten. Ich hatte nur noch einen Wunsch, so schnell wie möglich zur Sparkasse, um das hier loszuwerden. Ich war ein reicher Mann, aber nur für ein paar Minuten. Aber ich war mir meiner Verantwortung bewusst. Und ich kann euch sagen, ich bin dann auf dem schnellsten Weg immer so ein bisschen geschielt, ob keiner irgendwie von rechts oder links kommt. Und endlich konnte ich das abgeben, die Quittung mitnehmen und ich war die Last los. Das ist für mich ein Bild vielleicht davon, wenn Gott uns etwas anvertraut, wir haben eine große Verantwortung. Wir sollten wirklich Acht geben, dass uns das nicht genommen wird. Also Es gibt keinen Grund, stolz zu sein, wenn Gott uns viel anvertraut hat. Spurgeon, den ich ja auch sehr liebe, der hatte einen stolzen Hahn wahrscheinlich vor Augen, als er sagte, es hat sich noch nie jemand seiner stolzen Schwanzfedern gerühmt, die Gott ihm nicht alle einzeln ausgerissen hätte. Vielleicht habt ihr es auch mal in euch erlebt. Wenn man meint, man wäre etwas, Paulus sagt, wo wir doch nichts sind, dass Gott dafür sorgt, dass eine stolze Schwanzfeder nach der anderen schmerzhaft ausgerissen wird. Das ist schön. Talente und Gaben sind nicht dazu da, um sich groß zu machen oder sich ins Rampenlicht zu stellen, sondern um den Herrn zu ehren, ihn zu verherrlichen und Menschen zu dienen. So, jetzt gehen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt. Gott begabt jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Das ist Vers 15b. Er vergibt die Talente einem jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Und das ist eine ganz interessante Feststellung hier, dass Gott uns nach eigenen Fähigkeiten beauftragt oder begabt. Und diese Fähigkeiten muss man unterscheiden von den Geistesgaben, von den Talenten, die Gott gibt. Es besteht aber ein Zusammenhang. Fähigkeit, das sind ererbte, erworbene oder weiterentwickelte natürliche Begabungen, die Gott als Schöpfer in uns hineingelegt hat. Das sind geistige Kapazitäten oder auch körperliche Begabungen oder musische Begabungen, aber auch Bildung, Lebensumstände, Prägung durch unsere Umgebung spielen da eine Rolle. Unsere Fähigkeiten irgendwie zu bilden und zu formen. Und das kommt auch aus Gottes Hand natürlich. Aber diese natürlichen Begabungen sind dann das Gefäß für die Geistesgabe, die Gott da hineinlegt. So meine ich, können wir hier eine Verbindung ziehen zwischen Talenten und zwischen der eigenen Fähigkeit. Ein paar Beispiele. Da hat jemand eine Fähigkeit, analytisch zu denken oder hat eine natürliche Sprachbegabung. Also wenn ich nach China komme oder nach Kuba oder nach Kasachstan oder nach Bolivien oder Argentinien im November. Ich kann kaum ein paar Worte Englisch, ist nicht der Rede wert, geschweige denn Spanisch, von Chinesisch gar nicht zu reden. Und ich kann nur staunen, mich freuen, wenn andere da sind, wie unser lieber Bruder Roger hier. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen der beherrscht und spricht. Das ist einfach ein natürliches Geschenk, das der Schöpfer ihm gegeben hat und anderen Brüdern auch, während ich, Gott sei Dank, immer angewiesen bin auf einen Begleiter. Und das ist ja auch was Schönes, dass man immer mindestens zu zweit reisen muss, sonst kann mich überhaupt keiner verstehen. Man kann aus allem das Beste machen. Aber nur als Beispiel dafür, dass das Begabungen sind, die haben nichts mit den Talenten zu tun, sondern mit natürlichen, schöpferischen Gaben Gottes, die er gegeben hat. Ja, aber wenn man solch eine Sprachbegabung analytisch denken kann und so weiter, ist das natürlich eine gute Voraussetzung für die Lehrgabe. Und das merken wir auch in diesen Tagen. Wenn wir denken an Paulus, Luther, Calvin, Ryrie, MacArthur, Gooding oder wen wir jetzt auch nennen wollen, das waren also Brüder, die hatten wirklich diese natürliche Sprachbegabung, denen Gott dann auch diese Geistesgabe dann anvertraut hat, zu lehren. Dann gibt es Geschwister unter uns, und ich schließe hier bewusst auch die Schwester mit ein, die einfach von Natur aus kontaktfreudig sind. Also wenn wir hier so ein paar Tage zusammen sind, dann merkt man das ja auch im Gespräch. Einige, die haben überhaupt keine Probleme, sich zu äußern, sich mitzuteilen und so weiter, quatschen jeden an. Manche freuen sich darüber, andere sind genervt, macht nichts. Sie sind in der Lage, Begeisterung auszulösen, sie haben eine Redegabe und das kann eine natürliche Voraussetzung sein für die Gabe des Evangelisten. Also ein Evangelist muss irgendwie doch kontaktfreudig sein, um überhaupt anzukommen, um mit Leuten reden zu können. Und das bedeutet ja nicht nur, dass man eben auf der Straße predigen kann, sondern dass man auch eben Kontakte knüpfen kann, eins zu eins, da wo man ist, um Gespräche anzufangen. Kennen wir viele Beispiele für. Ja, dann gibt es andere, die haben andere Begabungen, eine Beobachtungsgabe, Empathie, haben vielleicht Leiterfahrung gemacht in ihrem Leben. Und das kann manchmal eine gute Voraussetzung sein, um die Gabe eines Hirten zu bekommen von Gott. Also die äußeren Umstände kann Gott benutzen wie einen Petrus, der auch durch viel Enttäuschung und Versagen gegangen ist. der doch ein Hirte wurde und völlig verändert wurde durch Gottes Gnade und dem der Herr dann eine ganz besondere Gabe dann auch gegeben hat. Oder wenn wir an Bodelschwingh denken, ich habe hier gerade das Buch hingelegt, Tal der Liebe, ich weiß nicht, kennen einige von den älteren Geschwistern dieses wunderschöne Buch noch, von Bethel, von Bodelschwingh. Das ist so warmherzig geschrieben, aus der goldenen Zeit von Bethel bei Bielefeld. Da waren ja, ich weiß nicht, wie viele tausend Kranke. Ich habe da meinen Zivildienst auch gemacht. Und von Bodelschwingh, wenn man den Bodelschwingh schon sieht auf dem Bild, da sieht man das ganze Erbarmen eines Menschen mit seinen Mitmenschen, die Epileptiker, die Schizophrenen, die Landstreicher und was nicht alle, die er dort gesammelt hat. Und dann ein riesiges Dorf und eine kleine Stadt entstanden ist mit eigener Währung, um die dort zu pflegen und ihnen den Herrn groß zu machen. Welch eine wunderschöne Gabe, die Gott gegeben hat den vielen Mitarbeitern, ja, die namenlos sind, aber die alle ein Herz hatten, gerade für solche Menschen. Und da wird ein so ein Schicksal geschildert von einem Jungen, der nicht reden konnte, weil die Eltern nicht wollten, ihn verstoßen haben und dann auch epileptisch wurde, dann nach Bethel abgeschoben wurde. Und der hat sich so gut entwickelt, dass er ein guter Freund wurde von Fritz von Bodelschwingh. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, das Lied kennen wir ja auch. Und dann kann man so diese wunderbare Zeit erleben, wo der Posaunengeneral Kulo dann auch ins Horn geblasen hat. Und das ist einfach erquickend. Also wenn ihr eine Entspannung sucht, dann nehmt das Buch hier mit für 8,90 Euro. Das ist wunderschön. Aber er lebte auch die Zeit mit, wo die Nazis dann nach Bethel kamen und dann den Gnadentod dann gefordert haben und dann Fritz von Bodelschwingh gekämpft hat wie ein Löwe, um seine Tausende von Kranken davor zu bewahren. Das ist schön, wenn Gott solche Menschen mit dieser Begabung auch ausgerüstet hat. Ja, und dann gibt es natürlich auch einige, das sind dann meist die Brüder, ein bisschen dickhäutig, aber vielleicht mutig, belastungsfähig. Das sind gute Voraussetzungen für eine prophetische Gabe. Die Propheten, die haben ja immer viel Schläge gekriegt. Da muss man auch für gebaut sein. Und so benutzt Gott die natürlichen Umstände auch einfach. Gott legt keine große Last auf schwache Schultern, hat irgendjemand mal gesagt, ich weiß nicht mehr wer, aber das ist wahr. Und Gott wird uns nie eine Aufgabe geben oder eine Begabung geben für eine Aufgabe, die uns überhaupt nicht liegt, die uns überhaupt nicht interessiert, vor der wir uns scheuen, sondern das wird immer auch mit unserer natürlichen Begabung irgendwie in Verbindung stehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir nüchtern sind in der Selbsteinschätzung, oder dass wir so etwas wie eine geistliche Selbstannahme praktizieren. Und ich weiß, das ist ein gefährliches Wort, das kann man missverstehen. Heute versteht man oft unter Selbstannahme, naja, ich empfinde homosexuell, Gott hat mich so geschaffen, dann bin ich so. Oder ich habe die und die Neigung, ja, ich weiß, das ist nicht gut, aber ich bin nun mal so. Das entschuldigt man, das meine ich damit überhaupt nicht, sondern dass ich bereit bin, mich so zu nehmen, wie Gott mich geschaffen hat, mit meinen Einschränkungen. Und mit meiner komischen Erziehung zum Beispiel oder mit den Umständen, in denen ich aufgewachsen bin, dass ich dazu Ja sage, auch zu Dingen, die mir Not machen, weil Gott es zugelassen hat, um mich zu formen. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht lernen zu hadern mit unserem Schöpfer, sondern auch wenn es eine Behinderung ist, egal ob geistig oder körperlich oder auch unser Familienstand, dass wir da in Gottes Willen und Weg erkennen und Ja dazu sagen und bereit sind, dann auch damit richtig umzugehen, das einzusetzen für den Herrn. Also, es gibt Geschwister, die sind mit 5 Talenten ausgerüstet oder bestraft. Da ist ja kein Grund, stolz zu sein. Wir haben einen unter uns, der ist nicht nur musikalisch, der hat nicht nur ein tolles Gedächtnis, der ist nicht nur sprachbegabt. Ich weiß nicht, ob er auch gut malen kann. Ob er ein guter Sportler ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine gute Bildung hat er. Da kann man sich doch freuen. Aber ist das ein Grund, neidisch zu sein? Du liebe Zeit, welch eine Verantwortung. Und wenn der Herr ihn und andere Brüder nicht nah bei sich hält, was können die eine Gefahr werden für andere? Und da haben wir aus der Kirchengeschichte auch Beispiele für. Also, wenn einer 5 Talente hat, dann ist er wie die Dame beim Schachspielen unter Beobachtung. Ist doch klar, der Gegner, der möchte den König schnappen und vorher natürlich die Dame, weil die sehr gefährlich ist und den König beschützt. Also einer, der viel Verantwortung hat, viele Möglichkeiten hat, steht unter besonderer Beobachtung des Teufels, natürlich. Und das Leben der alttestamentlichen Heiligen, wenn wir an David denken, an Hiob denken, an Daniel denken, da sehen wir doch, wie die umlagert sind von Beobachtern und der Teufel darauf wartet, irgendeine Stelle zu finden, wo man ihn oder sie packen kann. Und wer eines Hauptes größer ist als das normale Volk, wie ein Saul, wird auch eher durch feindliche Scharfschützen getroffen. Das kann man sich vielleicht auch ganz gut merken. Aber die meisten von uns, denke ich, wir haben zwei Talente oder ein Talent, und das ist überhaupt kein Grund zur Resignation, sondern wir sollten uns ermutigen, damit zu arbeiten. Wie manche Mutter, ich denke hier an unsere junge Schwester mit ihren vier Töchtern, wenn man die sieht, ja, wir freuen uns natürlich, das zu sehen, aber ich weiß nicht, ob die immer nur was zu lachen hat. Das ist ja auch eine unheimliche Aufgabe. Und wie viele haben da gestöhnt und sehnen sich danach, ledig zu sein, um endlich mal eine Reise nach Israel machen zu können und so weiter und so weiter. Aber wenn man das annimmt, wie Susanna Wesley, die Mutter von John Wesley, mit ihren 19 Kindern, eine hochintelligente Frau, die hat auch mehrere Sprachen gesprochen, die hätte Universitätsprofessorin sein oder werden können, wenn es damals das schon gegeben hätte, hochintelligent, mit einem verpeilten Pastor verheiratet, der völlig verträumt irgendwelche Reime geschmiedet hat über Hiob. Der wollte das Buch Hiob in Reime schmieden und dem König Richard oder wer da gerade dran war, präsentieren, um neuen Posten zu kriegen. Die wurde allein gelassen mit ihren Hausaufgaben. Aber diese Mutter hat sich zur Aufgabe gemacht, gut, ich nehme das an, nicht alle Kinder sind am Leben geblieben, sind viele auch früh gestorben. Sie wollte aber jedes ihrer Kinder für den Herrn erziehen. Und wie sie das gemacht hat, das war einfach großartig. Und ich denke, das ist eine Frau gewesen, nicht umsonst heißt eine Biografie über John Wesley, ein Sohn der Susanna. Da wird die ganze Mutterprägung und das Geschenk Gottes durch diese Mutter deutlich gemacht. Oder denken wir an die Mutter Busch, die ihre Söhne Friedrich, Johannes und Wilhelm Busch erzogen hat mit ihrem Mann. Welch eine gottesfürchtige Frau, was hat die für Segensspuren hinterlassen? Aber wir haben auch das andere. Wir haben Schwestern, die Gott einen anderen Weg geführt haben, die alleine sind und die keinen Grund haben, darüber zu maulen, sondern die auch sicherlich lernen, sich zu freuen, wenn eine junge Schwester mit vier Mädchen da rumturnt. Welche Möglichkeiten haben die, für den Herrn zu arbeiten? Freie Zeit, 1. Korinther 7. Tja, sagt Paulus, Mensch, am besten werdet ihr alle wie ich unverheiratet. Habt ihr viel Zeit für den Herrn und seid für die Dinge des Herrn besorgt. Und wenn ich daran denke, welche Schwestern in unserer Umgebung, unserer Gemeinde ein Segen sind, seit 45 Jahren, die kamen mit 18 Jahren zu uns und haben gefragt, ob sie ein bisschen helfen können, die ganze schmutzige Wäsche von den Alkoholikern und Drogensüchtigen zu waschen und so weiter. Die machen schon über 4 Jahrzehnte die Buchführung von unserer Freizeitarbeit und Gefährtenhilfe und so weiter und so weiter. Bis heute sind sie immer dabei, ganz im Hintergrund, beide ledig, aber welch ein Segen, welch ein Lohn werden die bekommen in der Ewigkeit. Das ist sicher eine Lektion, die jeder lernen muss. Oder wenn du keine Bildung hast. Ich habe in China einen Bruder, Licht der Gnade, kennengelernt, Leng Huenggang, glaube ich, so hieß er. Nur 6 Monate Schulbildung. Da musste er arbeiten gehen, weil seine Mutter gestorben war, musste die Familie mitversorgen. Der hat lesen gelernt nur anhand der Bibel. Der hat kein anderes Buch in seinem Leben gelesen. Aber er hat sich bekehrt, war in der schlimmen Zeit unter Mao Zedong, kam ins Gefängnis, auch längere Zeit. Aber dann hat Gott ihm dann nach der Kulturrevolution eine Aufgabe gegeben, unter AIDS-Kranken zu evangelisieren. Die waren alle in Ghettos versammelt, wo keiner hinkam. Davon hat er erfahren. Und dann ist er mit dem Team dahin, jahrelang, hat denen das Evangelium verkündigt und ich weiß nicht mehr genau, über 112 oder 120 AIDS-Kranke inzwischen getauft. Ein Mann, der überhaupt keine Bildung hatte. Aber das, was er hatte, hat er genommen, um dem Herrn zu dienen. Oder wenn ich hier an diese Schwester denke, also ich würde euch am liebsten alle, gerade auch den Schwestern, das Buch aufs Herz drücken. Ganz neu, ist eine Woche alt, Sophie Muller, Gottes Stimme erschüttert die Wildnis. Das ist so gewaltig. Ich habe immer schon gehört von dieser Frau Muller. Man hat immer gesagt, ihr müsst die Biografie rausbringen. Auch wenn ich in Lateinamerika war. Ach, Muller, wer ist das? Sophie Muller, Georg Müller, aber Sophie Muller. Bis dass ich das dann mal gelesen hatte im Manuskript und ich war wirklich erschüttert. Eine junge Frau, Kunststudentin und Werbeagentin und was nicht alle, kommt auf einer Straßenversammlung zum Glauben, kein gläubiges Elternhaus, schätzt die Bibel und den Herrn und hat ein Interesse für Mission und Gott führt sie auf interessantem Wege. Normalerweise kam man gar nicht damals nach Kolumbien und zu den Indianern hin, aber aufgrund ihrer künstlerischen Begabung und Ausbildung hatte sie einen besonderen Auftrag. Und Gott schickt die zu den ganzen Indianerstämmen, die noch nie das Evangelium gehört haben, die absolut feindlich jedem Weißen gegenüber sind. Und sie als ledige Frau bis in ihr hohes Alter mit 85 Jahren hat da ihnen einen Segen gewirkt. Aber auch unter Umständen, sage ich euch, vergiftet worden oder man hat versucht, sie zu vergiften. Dann die ganzen feindlichen Angriffe der Kautschuk-Bosse, die natürlich nicht wollten, dass die Missionarien das Leben der Indianer hier verändern. Dann mit den Sozialisten, die wieder andere Pläne hatten mit ihr, durch ihren Dienst, ein ganz stiller Dienst, im Urwald, oft allein auf den Flüssen, unter wilden Tieren und was nicht alle, kannte die Sprache nicht, hat Gott sie benutzt, ich weiß nicht, in wie viele Dialekte die Bibel zu übersetzen. Dann hatte sie die besondere Fähigkeit entwickelt, einen neuen Indianerstand innerhalb von 2 bis 3 Wochen das Lesen und Schreiben beizubringen, hatte eine besondere Technik entwickelt, aufgrund ihrer grafischen Begabung auch zu malen, sodass sie nach 3, 4, 5 Wochen zum anderen Stamm gehen konnte, da waren die schon in der Lage, die Bibel zu lesen. Das ist nicht zu fassen, was da passiert ist. Und heute sagt man, etwa 200 Gemeinden sind entstanden durch den stillen Dienst einer Frau, die auf Gott vertraute. Morgens um 3:30 stand sie auf und einer hat mir das persönlich bezeugt, der es von ihr gehört hat, der mal da zum Einsatz war. Um 3:30 hätte sie ihn geweckt und gesagt, hör mal, das ist Leiter einer großen Bibelschule heute, hast du heute Morgen schon dem Herrn Jesus gesagt, dass du ihn lieb hast? Als der Bruder mir das erzählte, kamen ihm die Tränen in die Augen. Das war die Erinnerung an diese Schwester Sophie Müller. Die Zeit ist rum, jetzt muss ich einfach abbrechen. Ich hätte euch gerne noch so viel erzählt von Möglichkeiten, die wir heute haben. Auf ganz originelle Weise, keine Masche, gibt es da drüben so ein Heftchen von dem Marc Friedrich, wie heute in unserer Zeit alle Möglichkeiten da sind, ganz originell das Evangelium weiterzugeben. Der hat die Spezialität, auf allen Parkbänken ein evangelisches Taschenbuch hinzulegen und sich hinterher dazuzusetzen, wenn einer es in die Hand genommen hat. Und dann mieten die eine Pizza alle paar Monate. Kostenlos kann man da Pizza essen, bis man platt ist. Und dann gibt es eine Andacht und dann gibt es Gespräche und dadurch sind mehrere evangelistische Hauskreise entstanden. Also es gibt Möglichkeiten. Und der Marc Friedrich, das einer, sieht aus wie ein Papagei, tätowiert von oben bis unten, war bei der Antifa früher, kam zum Glauben. Und ja, wenn dann so ein Typ dann sowas verteilt, dann fallen den Leuten natürlich die Augen aus dem Kopf. Aber ist das nicht schön, wenn Gott einfach auch die Lebensumstände benutzt, um dann eine Geistesgabe zu geben, um das Evangelium weiterzutragen. Und wir sehen hier auch an dem Lohn, dass derjenige, der 5 Talente dazugewonnen hat, nicht mehr belohnt wird, wie der 2 hatte und 2 dazugewonnen hat, sondern beide bekamen das Lob, guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich es setzen. Ja, da wär's noch so viel zu sagen, aber ich muss jetzt einfach hier abbrechen. Möchte aber, wenn ihr erlaubt, wenigstens noch ganz kurz sagen, und das ist ja das Allerschönste, dass hier der Herr zu den Knechten sagt, gehe ein in die Freude deines Herrn. Ich wünschte, ich könnte mehr darüber sagen und ich könnte von dieser Freude schon jetzt mehr ausdrücken in meinem Leben. Aber was wird das sein? Gehe ein in die Freude deines Herrn. Wir dürfen eintreten in die Freude unseres Gottes. Der Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, kurz vor dem Kreuz, ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Er hat gebetet zum Vater, dies rede ich in der Welt, auf dass sie, meine Jünger, meine Freude völlig in sich haben. Ja, und dann wollte ich gerne noch ein Bibelvers vorlesen aus Jesaja, ich glaube Kapitel 60. Und das wird natürlich zunächst mal gesprochen, wie ich annehme. Roger möge mich korrigieren. Zu dem Überrest, der ins 20. Reich kommt, dem wird gesagt, dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Das möchte ich einfach mal anwenden auf uns, wenn wir beim Herrn ankommen und dieses Wort hören, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich setzen. Aber dann geh ein in die Freude deines Herrn. Dann wirst du sehen, vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Das können wir gar nicht nachempfinden, was das bedeutet, wenn wir dann in die Freude des Herrn gehen. Und wenn diese Erde hier, die Schöpfung schon so wunderschön ist, das ist doch nur ein Abklatsch, ein billiger Abklatsch von dem, was wir einmal dort erleben werden. Unser Herz wird sich weiten. Das kann uns jetzt überhaupt nicht fassen. Paulus hörte Worte, die man nicht aussprechen kann. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und das soll uns auch Mut geben, das, was der Herr uns anvertraut hat, dann auch weiterzugeben. Ja, ich schließe. Schade drum. Ich ende aber mit einem oder mit zwei Liedversen. Ein Lied, das ich besonders liebe, ein altes Lied von Johann Jakob Rambach. Wer von dem noch Bücher kriegen kann, irgendwer, der kann sich freuen. Es beginnt mit den Worten, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Aber ich lese nur den Vers 2 und 3 vor. Der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen guter Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht etwas von ihm zu bitten haben. Wo ist ein Herr, der so mit Knechten tut? Der Herr ist gut. Der Herr ist gut und sieht in Gnaden an den armen Dienst der Knechte, die ihn lieben. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kalter Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Der Herr ist gut. Beten wir noch. Herr Jesus, dir, unserem treuen und guten Herrn, möchten wir dienen. Herr, wir sind traurig, dass der Dienst oft so kraftlos, so schwach ist. Aber dank, dass du unsere Blicke auf dich richtest, auf deine Güte, auf deine Großzügigkeit. Herr, du bist gut. Und wir danken dir, dass du uns würdigst, deine Habe zu verwalten. Herr, gib, dass wir darin treu sind und nicht nachlassen und dass uns gegenseitig ermutigen, diesen Dienst zu deiner Ehre, zu deiner Freude und auch zu unserer Freude weiterzutun. Amen.